Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 570. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei erneut Frau Alex.
Mosche.
Großer Applaus. Und der Herr Duke.
Ja, servus, hallo.
Manche Leute nennen ihn auch Dennis, aber wir machen das nicht so oft. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen über die Eintracht reden. Es ist ja ein bisschen her, dass wir das hier in dieser auf diesem Kanal getan haben, weil hier...
Ist aber auch gerade stressig, du.
Ja, Termine, Verletzungen, Erkältung. Es ist gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie das noch werden soll, wenn irgendwie das Jahr vorangeht. Aber nun gut. Jetzt müssen wir mal wieder über die Eintracht reden. Bevor wir das tun, da fange ich schon an zu husten. Siehst du? Ich habe mich jetzt auch schon virtuell bei euch angesteckt. Natürlich nochmal der Hinweis an euch da draußen, dass ihr uns hier auch unterstützen könnt bei diesem wunderbaren Projekt, in der Hoffnung, dass wir auch demnächst dann wieder so ein bisschen öfters senden können und nicht ich irgendwie auf die Nase falle oder sonst irgendwer krank ist. Wie ihr das tun könnt, findet ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite. Das könnt ihr zum einen natürlich machen, indem ihr uns finanziell unterstützt. Da findet ihr die Möglichkeiten da. Aber wir freuen uns auch ganz großartig über Feedback, was ihr uns auf den verschiedensten Kanälen zukommen lassen könnt. Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen etc. Also schaut da einfach mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Und da findet ihr auch im Regelfall alle Links und alle alten Folgen, die es hier so gibt. So, und bevor wir jetzt dann über letzten Spiele der Eintracht reden, müssen wir natürlich über das Thema der Transfers reden. Gestern Abend ging das Wintertransferfenster zu und die Eintracht hat vorher schon zugeschlagen, indem sie Wahi verpflichtet hat für so rund 25, 26 Millionen und da kommen vielleicht auch noch irgendwie 1-2 Boni mit dazu. Und gestern Abend dann nochmal auf den letzten Metern und so wie Krösche das, ich glaube, heute habe ich es zumindest gesehen, ich weiß nicht, ob das gestern Abend schon veröffentlicht wurde, so im kurzen Statement auf der offiziellen Eintracht-Seite gesagt hat, war das auch ein sehr knapper Transfer, der tatsächlich so auf den letzten Metern da irgendwie durchging. Michy Batshuayi wurde verpflichtet, den man ja auch noch kennt, der ja eine Vergangenheit bei Borussia Dortmund hatte in der Saison 17-18, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der danach in der spanischen Liga, meine ich, unterwegs war und dann jetzt zuletzt in der türkischen Liga ist vor einem Jahr oder zwei von Chelsea zu Galatasaray gewechselt und kommt jetzt für rund 3 Millionen plus Boni zur Eintracht, bekommt einen Vertrag bis 27, ist ein gestandener Spieler mit 31 Jahren, der auch im aktuellen Spielbetrieb drin ist und ist, glaube ich, jemand, der uns sofort helfen kann. Und ich vermute mal so ein bisschen jetzt auch mit die Reaktion auf die Verletzung von Matanovic. Aber,
oh, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee. Also ich war ja waren wir zusammen vor 2 Wochen, schon eher Team 2 Stürmer, ne? Weil Wahi war klar, dass der nicht von Anfang an kommt und sofort da ist. Mhm. Ich hätte mir halt bis zum Schluss wirklich noch Mathys Tel gewünscht, ne? Also das wäre mein Wunschtransfer gewesen. Ich glaube, das wäre auch der geilere Transfer gewesen. Am Ende bin ich auch fest davon überzeugt, dass es für alle drei Parteien die bessere Lösung gewesen wäre. Aber sei es drum. habe bei Sky jetzt gehört, dass sich sowohl Bayern als auch die Eintracht vor Wochen schon einig gewesen seien und Tell gesagt hat, nee, will ich nicht. Eintracht ist mir komisch. Na, wird er sehen, was er davon hat. Aber nu ist es Michy Batshuayi. Finde ich mega. Ich weiß nur nicht, ob wir mit dem Transfer nicht vielleicht 2-3 Jahre zu spät sind. Also ich hätte es vor, ich habe mir vor Jahren schon gewünscht. Ich habe damals schon nicht verstanden, warum er nach seiner Leihe in Dortmund nicht geblieben ist. Und hatte seitdem immer wieder gedacht, ah, wie geil das wäre, wenn der zur Eintracht kommen würde. War wohl nie möglich. Jetzt, wo es möglich ist, hatte ich schon gar nicht mehr an ihn gedacht. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht zu spät, weil der hat die letzten 2 Jahre, ich glaube, Fenerbahce und Galatasaray
alles
gespielt.
Alles, Beşiktaş, Fenerbahce und Galatasaray.
Geil, ja, also ist schon so ein bisschen, ne, also ist auch eine bisschen komische Vita, die er hingelegt hat. Von Chelsea auch 800 Mal verliehen worden.
Ich wollte gerade sagen, der war ja auch nirgendwo wirklich lange.
War länger wie ein Jahr oder so, ne? Ja, ja. Aber egal, wo er gespielt hat, hat er seine Tore gemacht. Sein Marktwert ist natürlich auch dementsprechend in den letzten Jahren in den Keller gegangen, weil wenn du irgendwann einfach mal die türkische Liga durchwechselst, bist du halt nicht mehr der heiße Scheiß von Chelsea, ne? So.
Ja, wenn du überlegst, sie haben den, Chelsea hat den ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Saison 16 von Olympique Marseille für 39 Millionen geholt und haben ihn dann jetzt 2022 für 3,5 Millionen an Fenerbahce tatsächlich verkauft, das hatte ich falsch in Erinnerung, und dann ist er nach einem Jahr ablösefrei zu Galatasaray gewechselt.
Ja, du musst natürlich immer sagen, was da ja diese Vorstellung, und da muss man ja wieder zurück zu der Zeit 2018 oder seitdem die Eintracht, was die auch für eine Entwicklung gemacht hat, damals wäre das ja undenkbar gewesen, ein Spieler, der 40 Millionen Marktwert plus hatte zu der Zeit schon, also da kann man natürlich von träumen, Alex, ich glaube auch, klar hätten wir den gerne und andere Kaliber auch bei uns gesehen, realistisch, und das muss man wirklich sagen, was hier ja den Beteiligten gelungen ist, ist, man wollte ja, wenn ich es richtig verstanden habe, erst ein Leihgeschäft haben, was so nicht erlaubt ist, tatsächlich laut türkischem Reglement, also diese Leihe wäre wohl war wohl nicht umsetzbar generell, plus was da das Problem gewesen wäre, wäre wohl auch diese fixe Irrsinn, der da abläuft mit 4,5 Millionen Euro, die ja angeblich ja netto als Gehalt bei Galatasaray jetzt am Ende bekommen hatte. Das sind natürlich Sachen unmöglich, das umzusetzen. Gehaltsgefüge wäre ja bei uns komplett gesprengt worden. Ja. Und jetzt hast du mit einem Deal, wenn es wirklich so ist und er 3 Millionen Ablöse gekostet hat und du mit dem Spieler ausmachen konntest, dass er auf massive Einschnitte gehaltstechnisch sozusagen eingeht, glaube ich, ein super Deal mit einem Spieler. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, dass sich die Verantwortlichen nochmal zusätzlich gedrängt gefühlt haben, weil du, denke ich, schon irgendwie auch mit Matanovic geplant hattest und durch diese Fußverletzung das jetzt generell komplett aus dem Fokus natürlich dann geraten ist. Ansonsten glaube ich,
ich glaube, der Schuh ist andersrum. Ich glaube, die Fußverletzung ist jetzt einfach ein bisschen größer, um ihn auch aus der Schusslinie zu nehmen.
Okay.
Matanovic aus der Schusslinie zu nehmen.
Weil guck mal, Matanovic war, wenn wir mal ehrlich sind, der ist so weit weg vom Kader, wann immer der Einsatzzeiten bekommen hat, selbst wenn es nur die 5 Minuten waren, ne, also der konnte keinem Spiel auch nur annähernd einen Stempel aufdrücken. Und wenn das dein Plan B zu Ekitike ist und Wahi, der noch Zeit braucht, dann ist deine Planung sehr, sehr dünnem Eis unterlegen.
Also ich glaube, am Ende ist es so eine Mischung irgendwie aus allem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich gedacht hat, okay, wir haben Ekitike und Uzun, die sind so unsere A-Lösung gerade. Wir haben einen Wahi jetzt verpflichtet, den, und da stimme ich dir zu, das hast du ja vorhin gesagt, Alex, der ist perspektivisch auch jemand, dem man jetzt erstmal Zeit geben muss, der ja auch ähnlich wie Ekitike im letzten Winter vielleicht auch so ein bisschen Rückstand hat, der wieder ein bisschen reinkommen muss, der jetzt auch ein bisschen angeschlagen ist. Also da kannst du auch davon ausgehen, der wird jetzt irgendwie die nächsten 3-4 Wochen nicht über eine volle Distanz irgendwie gehen, aber dann hättest du ihn und Matanovic hinten drin gehabt als zweite Variante. Dann hat man festgestellt, dass die Hoffnung, die man in Matanovic gesetzt hat, vielleicht nicht so richtig zum Tragen kommt, weil er, wie du Alex sagst, nicht so richtig nah am Kader ist und da irgendwie keinen Zugriff findet. Und dann hat man vielleicht sowieso schon drüber nachgedacht, da irgendwie jemanden zu finden. Und so wie ich das verstanden habe, gab es ja schon vorher Gespräche mit Batshuayi. Man hatte auch versucht, eben dieses Tell-Thema noch irgendwie über die Bühne zu bringen. Und sie hatten ja noch irgendwie einen auf der Liste. Und das hatte sich irgendwie alles so ein bisschen zerschlagen. Und dann kam diese Fußverletzung. Und spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, und plus halt eben das, was man in den letzten Spielen gesehen hat, dass man einfach diesen Vorsprung, den man sich in dieser Liga erarbeitet hat, gerade so ein bisschen auch herschenkt, weil man es halt eben nicht schafft, da irgendwie die Punkte nach Hause zu fahren, dass sie einfach reagieren mussten. Also wie blöd wäre es denn am Ende des Tages, wenn du jetzt irgendwie am Ende der Saison sagst, wir haben uns irgendwie einen hochrangigen internationalen Platz oder einen hochrangigen Platz, um irgendwo international zu spielen, verbockt, weil wir im Winter da irgendwie an 3 Millionen rumgeknapst haben. Das kannst du auch keinem erzählen.
Naja, nachdem wir 80 eingenommen haben, ne? Also, genau.
Die aber auch zum Großteil, ne? Wir können ja auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, was wir von der langfristigen Verpflichtung von Arthur Theat halten. Wenn man da der Variante folgt, die Eintracht jetzt im letzten Jahr begonnen hat, dann ist das jetzt auch kein Vertrag mit irgendwelchen Ausstiegsklauseln. Das musst du am Ende des Tages halt auch irgendwie versilbern, vergolden. Also da werden jetzt auch mittlerweile andere Gehälter gezahlt werden an Spieler, die wir noch vor ein paar Jahren bezahlt haben. Da kommst du mit irgendwie 1 Million und irgendwie Ausstiegsklauseln nicht mehr hin.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also so, dass das Trapp mit 2 Millionen der Topverdiener war, die Zeit
Thema ist durch.
Vorbei. Ne?
Ja, ja.
Da sind wir mittlerweile auch an anderen Sphären angekommen. Aber es ist ja auch einfach möglich, ne? Also es geht ja wirtschaftlich wirklich auch steil bergauf und dann sollen die Jungs natürlich auch einen ordentlichen Anteil daran halten. Und wenn man sich die Position mal anguckt, dann ist Arthur Theat auch schneller weg, wie wir gucken können. Ja, so wie ein dicker Pacho, so die linke Verteidigerposition in der Dreierkette, die ist ja relativ wechselhaft bei uns.
Ja, ist richtig. Ja, und auf der anderen Seite.
Ja, aber also, ne, also das ist top investiertes Geld. Das ist ein richtig geiler Typ. Und im Vergleich zu, wenn man es jetzt mal den direkten Vergleich zieht zu denen, die ich gerade genannt habe, Pacho und Dika, ist Theat einer, der auch nochmal eine ganz andere Mentalität mit reinbringt. Ne? Also die anderen beiden, die haben alles sauber wegverteidigt, gibt's nix auch nur irgendwie zu meckern. Mit Theat hast du so einen richtigen Leader-Typen wieder dabei, der unangenehm ist, der auch einen Mund aufmacht, der auch das Potenzial hat, oder wenn das nicht sogar schon ist, ne, wirklich einer der Führungspersonen auf dem Platz zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also der hat diese Rolle, glaube ich, sehr, sehr schnell angenommen und wird da auch von allen akzeptiert. Gleiches gilt übrigens für Rasmus Christensen auch, der ja auch nur ausgeliehen ist. Also da wird man ja vielleicht auch noch irgendwie im Laufe der Rückrunde ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um den vielleicht fest zu verpflichten.
Ja.
Musst du im Endeffekt das Gefüge, was du hier ja bildest, und ich finde es, weil du vorhin gesagt hattest, Alex, es klang so ein bisschen erst so, oh, ich bin gar nicht so zufrieden, dass wir Batshuayi jetzt geholt haben, weil er ist schon zu alt mit 31 und so weiter. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein super Deal, gut gemanagt für wirklich 3 Millionen, und wenn das Gehalt jetzt wirklich nicht komplett abseits von Gut und Böse ist, was ich nicht denke, dass im Endeffekt das ein super Deal ist. 2 Jahre ist er ja, glaube ich, verpflichtet worden, also bis 27.
Ja.
Das heißt, du gibst auch mit den Jahren, gehst du jetzt nicht ein, dass du sagst, ich gebe denen einen 4-Jahres-Vertrag, nur dass er kommt und am Ende habe ich Probleme, dass er 2 Jahre nur noch das Gehalt abgreift. Sondern ich denke, dass er in den Jahren jetzt noch gut performen kann. Und das ist genau das, was ich jetzt in ganz vielen Sachen ja gelesen habe, Vahi ja offensichtlich auch diese Zeit braucht, vielleicht nochmal einen, der so ein bisschen ihn dann auch aus dem Fokus nehmen kann, trotzdem Spielzeit ermöglicht, weil auch er hier mit 31 sicherlich nicht hier sich freut, wenn er 60 Spiele im Jahr machen soll vorne alleine, soll er auch gar nicht, aber du hast die Option und das ist doch das super Gute, dass du mit Etikette jemanden hast, der ja auch immer wieder aufzeigt, dass es gut funktioniert. Ein Batshuayi, dann jetzt ein Usun, der gut kommt, Matanovic irgendwann wird er auch wiederkommen. Vielleicht bringt er uns weiter, vielleicht verlässt er uns dann auch. Das ist ja auch so eine Frage. Der Kader vorne ist mittlerweile wirklich extrem gut besetzt, trotz Marmoush-Abgang. Und alle müssen aber zeigen, dass sie auch zusammen funktionieren. Trotzdem bin ich sehr beruhigt, denn in den letzten Jahren vorher oder wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit guckt, hätten wir dieses Risiko in Anführungszeichen noch einen so kurzfristig zu verpflichten eigentlich nicht mehr gemacht, sondern hätten gesagt, naja, wir haben ja noch Matanovic und der kann auch noch auf der Position spielen und der auch noch. Ah, da verpflichten wir lieber nicht und wir sind meistens auf die Nase gefallen. Deshalb gefällt mir das, dass
hätten
wir da einen guten Sprung gemacht
haben.
Hätten
wir ja auch in der Qualität wahrscheinlich gar nicht bekommen.
Stimmt, stimmt. Völlig richtig.
Also ich glaube, das ist auch so ein Ding. Wir hätten die Spieler in der Qualität nicht bekommen und das, was wir bekommen hätten, war vielleicht sogar besser, dass wir gesagt haben, nee, machen wir nicht.
Ja,
weil
schon.
Am Ende wäre es rausgeschmissenes Geld gewesen. Aber nochmal, nee, ich bin super happy mit Batshuayi. Ich habe eben nur gesagt, ich hatte jahrelang auf den gehofft. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt zu spät ist und er über seinen Zenit draußen ist, ne? Weil gerade nochmal nach den Leistungsdaten geguckt, das war halt schon geil. Der ist 18 zu Dortmund gekommen für ein halbes Jahr, hat da 10 Spiele gemacht und in den 10 Spielen hat er 9 Tore geschossen. Also es ist halt schon geil. Erstes Spiel direkt 2-mal getroffen. Denke nicht, dass das immer noch sich auf dem Level bewegt. Aber da kann schon was gehen und 31 ist ja jetzt auch nicht so, dass du ja da, ne, also wir haben jetzt hier nicht Cristiano Ronaldo aus Al-Nassr mit 45 geholt. Das, ne, auf dem Level bewegen wir uns nicht.
Er muss
ich feier's.
Genau.
Gut.
Ja. Vom Typus her, ich muss mir auch unbedingt mal anschauen, ich hatte zu Wahi einiges gelesen, was mir jetzt nicht unbedingt so von der Spielanlage her gefallen hatte, weil er zumindest laut diesen ganzen Berichten sehr darauf ausgelegt ist, dass er geschickt wird, dass er Räume hinter der Abwehrkette sozusagen erläuft und nicht sozusagen sich selbst den Ball annimmt, gut verteidigt, nochmal weiternimmt. Also es kommt da bei Wahi, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr auch darauf an, dass eben das Gefüge außenrum funktioniert. Bei jemandem wie Batshuayi, bin tatsächlich etwas, bin noch nicht dazu gekommen, mir mal so ein paar Spiele mal von ihm in letzter Zeit anzuschauen. Aber könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er auch mit der Körperlichkeit, er ist glaube ich 1,85, ist ja schon.
Und ganz anderer Typ, auch wie Ekitike, ne? Viel bulliger und also das ist auch jemand, von dem du mal erwarten kannst, dass er sich vorne reinstellt,
genau.
Ball festmacht und jemand anderen schickt.
Genau so ist es nämlich. Ja. Und das brauchst du ja auch, ne? Weil das ist ja im Endeffekt das wirklich, wo ich sage, mit Wahi hast du wieder jemanden, der auch dieses Tempo gehen kann. Das ist so diese typische, wenn wir mal schnell spielen und die Räume sind da und Götze hatte im Idealfall noch einen guten Tag, der können die zusammen das Spiel entscheiden. Auf der anderen Seite finde ich super, dass du noch einen anderen Spielertypus jetzt nochmal dazu gewonnen hast, denn du merkst es ja auch, wir sind eben nicht mehr der No-Name, sondern die anderen Mannschaften stellen sich schon sehr, sehr gut auf uns ein und sagen dann, na gut, Eintracht, dann mach jetzt mal das Spiel, lassen uns keine Räume. Und da ist, denke ich, so eine Verpflichtung auf jeden Fall nochmal sinnvoll.
Ja, also ich finde auch, dass das ein guter Transfer ist, der uns da jetzt hoffentlich einfach an der Stelle auch nochmal die nötige Hilfe in dieser Saison dann bringen kann. Mal gucken, vielleicht wird er ja dann auch für den Europa-League-Kader nominiert. Die Nominierung ist ja, glaube ich, auch möglich bis Donnerstag. Also da können wir ja dann nochmal 3 Spieler irgendwie nachnominieren. Da wird sich das ja dann auch nochmal...
Wie ist denn das jetzt eigentlich mit Koch? Fällt ja aus. Musst du ihn jetzt in der... Wie oft darfst du denn danach nominieren? Wie ist das denn? Muss ich jetzt?
Ich glaube nur das eine Mal.
Also ich dürfte jetzt nur, ich müsste Koch jetzt nominieren, um ihn dann sozusagen, wenn ich dann noch eine Runde weiterkomme, ihn mitnehmen zu dürfen.
Ja, du konntest, also sei denn, sie haben das geändert, aber so nach meinem Verständnis konntest du einmal einen Kader für die Ligaphase nominieren und du kannst jetzt vor dem Beginn der K.O.-Runden nochmal nachnominieren. Und das war's dann eigentlich. Nochmal eine Nominierungsrunde hast du nicht.
Ist ja auch irgendwie denkbar.
Und ich weiß auch
oder?
Gar nicht, ob du Koch überhaupt rausnehmen könntest, weil du ja auch Auflagen haben musst für
Quote.
Für im Verein und in der Liga ausgebildete Spieler oder Spieler, die irgendwie schon Zeitraum X beim Verein sein müssen.
Okay. Weil das ist ja für mich auch eine denkbar ungünstige Situation jetzt. Ich hatte vorhin nochmal nachgelesen, so richtig rücken sie ja nicht raus, was mit der Schulter wirklich ist, aber da waren ja so die Andeutungen, Mitte März peilen wir an. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Jetzt hast du natürlich Februar kein Spiel, ne, von uns, oder?
Nee, hast du nicht. Diese Woche ist DFB-Pokal, ne?
Ja.
Und nächste. Aktuell?
Ich glaube, heute ist sogar schon Stuttgart.
Ja, dann wahrscheinlich in 10 Minuten, 20:45 fangen die wahrscheinlich an.
Scheißegal, Pokal.
Genau, dann hast du nächste und übernächste Woche hast du diese Zwischenrunde. Und danach entscheidet sich ja dann, wer in den K.O.-Runden gegeneinander spielt und die sind dann ab März.
Okay, na gut, dann.
Also er würde dann vielleicht, je nachdem, die ersten Spiele in der K.O.-Runde verpassen.
Wobei, das klang heute schon gar nicht mehr so, ne? Also nachdem auch irgendwie gesagt wurde, wird also, nicht operiert, ne? Ja. Genau. Also das, ja.
Seht ihr entspannt, gehe ich mit euch gerne.
Ach, entspannt weiß ich nicht, aber...
Also Koch, ein Spiel nicht da, ist schon unentspannt für mich.
Ja, sehe ich ähnlich.
Koch in einem Spiel ausgewechselt, hat uns letztes Wochenende schon gezeigt, wie schnell es unentspannt werden kann. Hm. Weil... Tuta ist ein geiler Typ, ich feier den, ich lieb den, ich mag, dass der geblieben ist, der identifiziert sich auch mit der Stadt, mit dem Verein, alles super, aber der ist nicht der Typ, der in der Mitte der Innenverteidigung spielt.
Stimmt, nee, bin ich
auf seiner Position, rechts außen, tipptopp, aber der braucht jemanden an seiner Seite, der es organisiert oder alternativ, wo ich ihn immer geil finde, ist auf der 6. Mhm. Perfekter Übergang, eigentlich wollte ich euch noch was fragen. Vermisst ihr noch einen Transfer in der Winterzeit? Oder hättet ihr noch was anderes wie nach einem Stürmerausschau gehalten?
Ich denke mal, weil du sagst, auf der 6, natürlich ist es so, dass da jemand...
War es Captain Obvious?
Es war eigentlich schon.
Es war wirklich, es zu ignorieren. Der Zaun ist eingeschlagen bei uns im Gesicht, oder der Lattenzaun. Nee, also mit Skiri, klar, der läuft seiner Form hinterher und ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr schwierige Sache bleiben wird. Die Frage ist, kann Højlund eventuell mit Larsson gemeinschaftlich vielleicht auch auf der 6 spielen und du hast jemanden, der dort mit nachrücken kann? Du sprichst von Tuta, bin ich auch bei dir. Wird natürlich schwierig, wenn Koch jetzt ausfällt, da wird er hinten gebraucht. Das heißt, ja, man hätte sicherlich da noch nachlegen können. Wenn du Ansprüche nach oben hast und sagst, Skiri wird wahrscheinlich seine Form nicht mehr bekommen, dann ist es definitiv so, dass wir da hätten nachlegen müssen. Wobei, und jetzt sind wir beim großen Problem, Qualität an der Position auf einer 6 zu erhalten, die tatsächlich dann uns weiterhilft als ein Højlund-Larsson-Konstrukt oder auch ein Skiri, wenn er mal nicht ganz so schlecht drauf ist. Glaube ich, wäre jetzt wieder in Dimensionen gerutscht, wo wir zwar mittlerweile Eintracht Frankfurt super wirtschaftlich und alles super und große Transfers auch tätigen kann. Ich glaube aber, es wäre tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Gewünscht hätte ich es mir natürlich, also bin ich ehrlich. Aber ja, gehe ich mal von aus, glaub, Alex, so wie du die Frage gestellt hast, bist du auch jemand, der es vielleicht nicht ganz schlecht gefunden hätte, hätte man da noch nachgelegt.
Ja, neutraler Journalismus gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen.
Du, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt auf der Position noch jemanden gesehen hätte, weil wir haben halt einfach sehr viele Spieler, die in dieser zentralen Mittelfeldposition spielen können.
Ja, aber eben nicht auf der ureigenen 6.
Ja,
also du hast ja mit Højlund, Larsson, das sind ja alles Leute, die eine große Tendenz auch eher nach vorne haben und die dann einen Skiri im Background haben sollen. So, eigentlich hatte ich mir ein bisschen erhofft, dass Mo Dahoud schon der Transfer ist, der auf der Position für ein bisschen Ausgleich sorgen soll. Aber ganz ehrlich, also wie schlecht kann denn Dahoud im Training sein, dass er an Fehlpass-Skiri nicht vorbeikommt? Also bei dem kommt ja aktuell wirklich kein Pass an. Das ist ja teilweise echt traurig mit anzusehen. Und da finde ich halt, mit Højlund und Larsson hast du zu ähnliche Spieler, als dass du in das Konstrukt reingehen könntest. Deswegen hätte ich mir halt gewünscht, Tuta da öfter zu sehen. Die Option fällt halt mit Koch jetzt raus. Aber was du gesagt hast, Dennis, mit der Qualität, die da am Markt verfügbar ist, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht den Spieler, den ich da sehen würde, wo ich gesagt habe, Mensch, siehste, den hätten wir mal holen sollen. Mhm. Seit wie vielen Jahren redet der FC Bayern über seine fehlende Holding Six?
Ja. Ist so. Und dann halt auch für das Geld, ne? Du musst halt immer überlegen, du hast ja gerade gesagt, eigentlich hast du mit Dahoud ja schon nachgelegt, um so eine Lücke zu schließen. Warum er es nicht schafft, der ist auch ständig krank wohl, ne? Also auch so mit so Wehwehchen und da mal erkältet und dann irgendwie, also was ich zumindest so gehört habe, ist er da auch ständig irgendwie
nicht 100%. Macht der im Eintracht-Podcast mit?
Ja. Ist auch nicht mehr der Jüngste.
Hatten gehört und Achtung, genau, Ansteckungsgefahr, nee, Quatsch. Ja. Ist aber auf jeden Fall grauenvoll, dass er wohl da auch gar nicht in dieses Konstrukt reinkommt, in dem er sich sicherlich selbst sieht, in dem die Verantwortlichen sehen. Aber da siehst du, dass du eigentlich da schon auch wieder Geld und Dings, denn auch ein Dahoud ist garantiert nicht billig von den Haltungskosten, sage ich jetzt mal.
Nee, Sicherheit nicht.
Deshalb, das sind alles so Situationen, da hat vielleicht auch schon das ein oder andere jetzt nicht so funktioniert. Dann hast du im Endeffekt den Kader, auch wenn jetzt ein Koch wieder kommt, dann hast du auch wieder die Tuta-Option nach vorne und so weiter. Und alle hoffen, denke ich auch, dass Giri irgendwann mal aus diesem völligen Irrsinnstief kommt. Weil ich erinnere mich, dass wir auch gute Spiele von Giri gesehen haben in den ersten 10 Spielen oder 8 Spielen, die er für uns gespielt hat. Das war alles guter Fußball. Und dann kam irgendwann die Winterpause nochmal oder so Richtung Winterpause. Dann wurde es richtig schon mies. Dann hat er wieder ein bisschen nachgelegt, war wieder besser. Und jetzt ist es also auch wie die letzten Spiele wieder grauenvoll. Grauenvoll.
Aber er hatte ja zwischendurch auch mal Spiele, wo es dann wieder so ein bisschen, wo man wieder das Gefühl hat, okay, das Tief ist überwunden, es geht jetzt wieder eher so nach oben, die Formkurve und so weiter, aber irgendwie, er kann es halt nicht halten. Das ist so eine reine Berg- und Talbahn.
Kann er nicht, ja.
Das Ding ist halt, was ich halt nie so richtig durchblicke, ist, also sehen andere in dem was ich einfach nicht sehe, sehen wir den viel zu schlecht oder gibt's keine bessere Alternative oder keine bessere Option? Warum er einfach unumstrittener Stammspieler in diesem Jahr ist, obwohl er meiner Meinung nach die schlechteste Leistung im ganzen Team mitbringt. Ne? Also dieses Jahr war's halt wirklich eher mau. Mhm. Und da verstehe ich halt auch nicht, wie, also wann immer Tuta hinten auf der Sechs gespielt hat, hat er mir richtig gut gefallen. Und dadurch, dass wir jetzt auch mit Christensen und mit Collins Alternativen haben, da auch mit einer Viererkette zu spielen, verstehe ich nicht, warum wir die Option da nicht eher mal gezogen haben.
Ja, aber so richtig geil fand ich das auch nicht mit Tuta vorne, muss ich tatsächlich sagen. Ja, so, nee. Also muss ich tatsächlich, also wie gesagt, das ist so, ja, kann man machen und es war auch tatsächlich oft besser als Giri, das ist ja das Schlimme, aber so wirklich geil, ja, wie gesagt, man muss einfach glauben.
Ich liebe dem seine Körpertäuschungen so, also der schafft es halt manchmal mit einer Bewegung, auch ohne irgendwie mit dem Ball irgendwas zu machen, seinen Gegner einfach stehen zu lassen.
Ja, aber da war schon das Wort manchmal drin, also ich wäre da auch bei Dennis in den Momenten, wo er das machen musste, wo er da aufgestellt wurde, da war das okay. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie nachts um 3 schreiend aufwachen und rufen Tuta auf die 6.
Nein.
Da rufe ich nach Kayo.
Der hat aber auch nicht auf der 6 gespielt.
Ja, da fehlt dann jemand wie der Rode. Ne? Rode zu guten Zeiten, denn das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Ja, so ein Prime Rode würde ich für alles immer eintauschen. Mein Gott, der frisst sie alle. Aber
das sind wir halt auch verwöhnt mit sowas gewesen, ne? Dass man halt den tatsächlich dann so jemand, den bräuchtest du jetzt in der Situation. Ich glaube auch, dass sich diese Position nochmal in den letzten Jahren, gerade vom Spielzyklus her, auch wenn du es dir anschaust, genau wie ihr gesagt habt, diese Doppel-Sechs fungiert ja meistens mit einer hinten der Ausputzer und derjenige, der schon mal mit dem Spielaufbau, und das liegt einfach Skiri momentan überhaupt nicht. Diese Ketten, Alex, was du auch ansprichst mit den Fehlpässen, das ist natürlich für den Spielaufbau ist das ja oft der Killer. Der auf der Position,
ist
dass
es, weil
diese Fälle
halt
nicht
immer
kommen.
Das Spiel langsam macht, ne, weil er den Ball meist in den Rücken spielt und dann muss derjenige, der auf dem Weg nach vorne war, sich nochmal kurz drehen, den Ball nochmal abholen, so, also das ist manchmal wirklich grauenvoll anzusehen. Also, ich will da auch gar nicht jetzt so, die Bash-Keule auspacken, aber das ist schon der Name, den man, wenn ich auf der Couch gucke, von mir am meisten hört.
Ja, kann ich verstehen.
Oft nicht mit Lob Gesang.
Jetzt muss man aber auch sagen, dass auch der Spielaufbau von unserer Abwehr auch überhaupt nicht funktioniert, ne? Also du hast ja dann normalerweise die Möglichkeit, ich überspiele das Mittelfeld und auch gerade diese Sechserposition, wenn ich hier einen starken Spielaufbau von, ja, meinetwegen Koch oder Tuta erwarten könnte, aber das ist ja oft hinten auch, dass du sagst, ach du Jemine, für was habt ihr denn zwei Füße, wo schießt ihr denn die Dinger hin? Also das ist ja ein Problem, was wir generell haben, dass wir eben diesen zielgerichteten und zielstrebigen Spielaufbau von hinten raus und sowieso schwer tun. Und da ist natürlich dann, wenn du noch jemanden hast wie ein Skiri, der dann, wenn er in der Situation ist und dann den Spielaufbau aus dem Mittelfeld raus machen soll, dann funktioniert es halt trotzdem auch oft nicht. Das ist schade, weil das bringt uns auch um viele Chancen. Und diese Abwehrreihen oder die Reihen generell von Abwehr zu Mittelfeld und zum Sturm wirkt oft unüberwindbar und weit auseinander. Dabei ist es meistens ja nur 2, 3 Pässe und es würde funktionieren, was du sehr einfach als von außen als Fan sagen kannst. Auf dem Spielfeld das umzusetzen ist sicherlich schwieriger. Man versteht halt nicht, warum kriegen die es nicht hin, irgendwie ein bisschen mehr, ja, Spielraum in den Räumen dazwischen hinzubekommen. Und das ist, finde ich, mit Skiri, tatsächlich bin ich voll bei dir, Alex, und auch René, du hast ja auch schon gesagt gehabt, das passt bei ihm nicht, hat bei Tuta, aber finde ich, genauso wenig funktioniert. Deshalb, also.
Ja, Tuta hatte schon zwischenzeitlich seine Momente, was das angeht, schon mehr als Skiri, aber ich glaube, generell ist das einfach eine Position, auf der man sich mal überlegen müsste, was man dann damit, wie man damit umgeht. Ich könnte mir halt wirklich einfach vorstellen, wie du es gesagt hast, Dennis, dass man da jetzt im Winter nicht die nötigen Kandidaten für gefunden hat, auch in Kombination mit der richtige Kandidat zum richtigen Preis.
Ich weiß gar nicht, wie voll ist denn unser Kader auch überhaupt? Ich glaube, wir hätten ziemlich dann auch mal ein paar Leute noch abgeben müssen. Und davor wird wahrscheinlich auch so nicht mehr viel gehen, ne?
Naja, ganz so viele Abgänge hättest du nicht hinzaubern können, ne? Ebimbe wäre ein Kandidat gewesen,
das scheint ja irgendwie nicht so richtig funktioniert zu haben. Listic hätte man zumindest irgendwie vielleicht über eine Laie nachdenken können, damit er einfach Spielpraxis bekommt.
Genau, so dann kannst du.
Was ist denn mit
gucken, ob du das
Amondar oder auch mit jemandem vorne, finde ich. Ich bin ja, ich will ja nicht auf ihn bashen, aber Chaibi ist für mich auch jemand, der tut oft ein bisschen weh. Tut mir auch total leid, weil er bringt ja alles mit, was man als Fußballer, er ist technisch stark und so weiter, aber er bringt es oft halt gar nicht aufs Spielfeld. Finde ich auch schade. Wäre jemand, der definitiv vielleicht mal mit einer Laie auch nochmal hätte zeigen können, dass er es eben auch kann, weil die Spielzeit bei uns, die er, glaube ich, braucht, die kriegt er in dem Kader momentan einfach nicht zusammen. Ja, aber wie er schon sagt, ja, so viele Leute sind es gar nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind noch mehr Leute im Kader, die man relativ leicht hätte sagen können. Die haben wir gar nicht oft eingesetzt, aber wenn ich mir so die Mannschaft anschaue, ist das tatsächlich schon relativ, gerade mit den zwei Wettbewerben.
Ich glaube, von denen, die wir da gerade so im Kader haben, haben eigentlich fast alle irgendwie Spielzeiten bekommen in dieser Saison.
Also im Prinzip würde ich vier Leute da sehen, bei denen ich gesprächsbereit gewesen wäre. Das ist Ebimbe, Scheibi, Nkunku. Hätte ich auch.
Weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist auch oft nicht stabil.
Hätte man
genug
drüber sprechen können, ne? Wenn jemand kommt und sagt, hier hast du 5 Millionen, hätte ich gesagt, ja, gut.
Skiri theoretisch hätte, wenn jemand gut bezahlt und du dafür einen Ersatz holen kannst, wäre das auch in Ordnung gewesen. Ist halt auch schon 29. Muss mal gucken, ne? Aber gut, sind wir uns einig, so mit dem Kader ist ja eh jetzt fertig, Transferfenster hätte sich jeder jetzt auch noch herwünschen können. Mit der Mannschaft kann man, glaube ich, gut arbeiten, die wir haben, aber, und das ist es
mit
so.
Mit der Mannschaft müssen wir jetzt arbeiten, die wir haben.
Genau, müssen wir jetzt durch.
Ich würd gern einen Transfer nochmal kurz ansprechen, nicht zu uns erfolgt ist, sondern zu einem anderen Verein. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, unser ehemaliger Torhüter, Diadramai.
Ist zu Dortmund
gewechselt.
Und dann verliehen für den Rest der Saison, ne?
Genau, was ja durchaus Sinn macht, ne? Aber also den Transfer hätte ich mir gewünscht.
Wo ist denn der jetzt hin? Nach Kopenhagen oder so, ne?
Ja. Kopenhagen ist ja ausgeliehen worden, genau, damit er weiter Spielpraxis sammelt, aber der hat bei Ajax richtig gute Spiele gemacht. Der hat bei uns auch nie gepatzt.
Nee, im Gegensatz zu guter Torwart. Ich meine, wir haben ja auch durchaus Geld mit dem verdient.
Genau, aber ich habe mir eigentlich immer erhofft, dass wir den mehr oder weniger bei Ajax parken und früher oder später zurückholen. So, dann kam Kouassantos. Ich dachte, naja gut, vielleicht haben wir den Plan doch nicht so, nachdem ich den aber hab zwei, dreimal spielen sehen. War da ein geiles Spiel dabei, aber auch ein Spiel dabei, wo er Lehrgeld gezahlt hat und dann kam das nächste Spiel, wo er gezeigt hat, dass er mit diesem Lehrgeld nichts angefangen hat. So, wo ich dann auch mal die Frage stellen würde, ob das langfristig der Plan ist.
Ja,
ist das
Torwart ist eine schwierige Frage,
ja,
momentan.
Ja, und ich weiß nicht, ob wir jetzt anhand von drei Spielen, also gleich zu Ramay, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du mit drei Spielen über Santos da jetzt direkt den Stab irgendwie brechen kannst. Der Kerl ist wie alt? 19? Also.
Na, ganz so jung, ganz so klein ist er auch nicht mehr. 21.
Ich weiß es gar nicht. Wie alt ist er? Ja, 21.
Ich weiß nicht, wie ich auf den 19.
Also das Ding ist halt,
aber
ne,
es ist halt, du brauchst
in
halt
dem
schon
Alter
Erfahrung.
Fehler machen jederzeit. Aber er kommt rein, hat sein erstes Spiel, schießt in dem Spiel zwei Böcke, macht das nächste Spiel, spielt grandios, hat dann das darauffolgende Spiel, aber genau die gleichen Patzer wieder drin.
Ich glaube aber sogar bei dem Spiel, wo er genial gespielt hat, hat er am Ende auch nochmal einen Flutschfinger bewiesen. Also es ist so, er hat eben diese Situation, dass er momentan 0,0 als absolut sicherer Rückhalt dann auch eingesetzt werden kann. Und solange er die Spielzeit und die Erfahrung nicht hat, die kann er nicht sammeln.
Das kann, ich glaube,
schwierig.
Genau, ich glaube, das kann ein Spieler, der keine Spielpraxis mit 20, 21, der kann nicht diese feste Bank sein. Was ich aber erwarte, ist einfach aus Fehlern zu lernen und diese absolute Selbstüberschätzung, die er da manchmal an den Tag legt, die nach hinten losgeht, aber auch in rasanter Geschwindigkeit abstellt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, also mir geht's gar nicht darum, dass er Fehler gemacht hat. Hätte er in drei Spielen drei unterschiedliche Situationen gehabt, in denen er keine Ahnung, unterschiedlichste Fehler auch gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gesagt. Aber das war so, das ist immer der gleiche Stiefel gewesen. Und da, also da muss er sich auch mal anzählen lassen, ne? Und da weiß ich nicht, inwieweit man da wirklich sagen kann, das ist der Torwart der Zukunft.
Ja, aber wie viele Spiele hatte er jetzt, wo man sehen konnte, ob er jetzt an den Fehlern gearbeitet hat oder nicht?
Ne, wie viele Spiele braucht er denn? Also willst du mit ihm in die Saison gehen, um dann festzustellen, dass das jedes Spiel passiert? Die Chance hast du halt auf dem Niveau nicht. Du hast auf dem Niveau hast du dann deine 3, 4 Einsätze und da musst du aber was draus machen. Und das hat er nicht gemacht.
Ja, es ist halt immer schwierig. Ich glaube, er bringt aber alles mit seinen 2 Metern. Er hat noch einen ewig langen Vertrag bei uns. Ich habe gerade mal geguckt, er ist noch bis 30.06.2030 verpflichtet. Und vielleicht ist ja auch noch eine Möglichkeit, ihn auszuleihen. Die Frage ist, und das ist ja immer den Punkt.
Du gehst aber ja nicht mit Jens Gral mehr in die Saison.
Genau so ist es. Das ist es. Da bräuchtest du im Endeffekt sofort noch jemanden, der dahinter steht, auch mit einem Trapp mit 34, der wird auch nicht jünger. Musst du natürlich auch schauen, dass du langsam einen guten Übergang machst. Und Trapp sich ja auch in der Rolle, er hat ja damals auch in einem Interview schon gesagt, er sieht sich schon in der Rolle, dass er hier bei der Eintracht dann auch sowas übernimmt, dass er seinen Nachfolger so ein bisschen unter die Fittiche nimmt, wie auch immer er das da, er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber wo man raushören könnte, okay, es ist tatsächlich jetzt nicht, dass da der absolute Hahnenkampf stattfindet, und das ist ja schon mal gut. Ob da aber Kouassantos der genau Richtige für ist, kann ich dir auch heute überhaupt nicht beantworten, Alex. Das Problem ist an der Stelle einfach alternativlos, sowieso aktuell. Jetzt musst du nur schauen, wie kriegst du es hin? Verleihst du ihn vielleicht wirklich im Sommer nochmal und holst nochmal jemand anderen? Weiß ich nicht, ob das was bringt, aber irgendwann müssen wir uns entscheiden. Und ich will auch keinen Fliegenfänger, also der hinten kein sicherer Rückhalt ist. Das ist klar, aber das will
keiner. Ich hatte tatsächlich die ganze Zeit immer so ein bisschen drauf spekuliert, dass das Ramay eher in Amsterdam geparkt ist. Tut mir ein bisschen in der Seele weh, dass er jetzt bei Dortmund ist. Man kann natürlich auch darauf setzen, dass wir auf der Torwartposition im Nachwuchsbereich echt gute Leute nachrücken haben. Ich weiß nicht, ob wir Nils Ramming oder Amil Ciljevic, da ist natürlich auch noch ein bisschen was drin. Ne? Die sind jetzt auch nicht so viel jünger wie Kauasantos. Aber ja, also richtig happy, wenn jetzt mit Trapp irgendwas sein sollte, was länger dauert als 2-3 Spiele.
Vielleicht müssen wir uns dann noch dran gewöhnen, Alex, dass man dann eben auch Geld auf der Torwartposition nochmal ausgeben muss für einen anderen Spieler. Dann ist es halt so, dass du auch in den Pott rein musst.
Kannst du halt jetzt nicht mehr.
Jetzt, ja, klar.
Nee, für die Rückrunde ist das Thema jetzt durch.
Aber ich muss dir auch sagen, dass ein Santos schon auch für ein paar Spiele kein schlechter Spieler ist und vielleicht dann auch Rückhalt geben kann, wenn er sich ein bisschen Selbstbewusstsein auch nochmal in diesen Situationen, ihr habt es ja gesagt, da waren ganz blöde Fehler.
Ich hätte gerne, dass der ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat.
Findest du? Ich muss sagen, also bei der Situation, wenn dann so diese Körper im 5-Meter-Raum sich da, dann fällt der Ball wie unglücklich hinten rein und so weiter. Also es sind Fehler, glaube ich schon, dass er auch daraus gelernt hat und dass er da jetzt mehr mit einer Körperlichkeit hingeht, weil es einfach in der Bundesliga so nicht gepfiffen wird oder auch in den Wettbewerben so nicht gepfiffen wird, wenn der Torwart auch mal ein bisschen aggressiver dahin geht. Denke ich, ist schon ein Lernprozess, den so ein junger Spieler auch braucht. Die Frage ist nur, hast du im Endeffekt, weil er bringt sonst alles mit, er ist reaktionsschnell, er ist fast 2 Meter, ich glaube 1,98 oder sowas und auch ansonsten, fußballerisch ist er auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, wenn er die anderen Sachen noch abstellt, kann das wirklich ein guter Torwart sein. Ich würde jetzt auf keinen Fall, René, du hast so schön gesagt, den Stab über ihm brechen, das wäre absolut fatal, weil Nachrücken und so weiter wäre jetzt, falls in der Saison und toi toi toi, wir wollen jetzt hier nichts herbeireden, dass Trapp am Ende wirklich hier ausfällt, glaube ich, wäre er schon jemand, der auch ein paar Spiele ersetzen kann. Mhm. Nur, wir reden ja hier eigentlich nicht von ein paar Spielen, sondern du willst ja hier einen jungen Mann heranführen, der langfristig genau einen Trapp ersetzt. Und da muss man wirklich ein großes Fragezeichen dran setzen, weil das ist ja eine Entscheidung, die eine ganz andere Tragweite hat. Ja. Da bin ich bei dir. Ramay wäre für mich auch auf jeden Fall ein solider Ersatz gewesen.
Er wäre zumindest viel näher an dem Thema dran gewesen, weil er einfach schon auf einem ganz anderen Level regelmäßige Spielpraxis bekommen hat. Und ich kann...
Genau.
Hab auch damals nicht verstanden, dass man ihn abgegeben hat, weil ich da eigentlich auch der Meinung war, dass er jemand ist, der da eigentlich ganz gut reinpassen kann, aber eigentlich...
Nee, der wollte halt auf Dauer, also da ging's halt um Spielpraxis, ne? Also er wollte halt Spielpraxis haben, die hätte er bei uns wenig bekommen, weil für ihn in den damals 1-2 Jahren kein Vorbeikommen an Trapp war, aber geschuldet der Situation, dass er jetzt quasi mehr oder weniger auf dem Markt war, habe ich ein kleines Tränchen im Auge, dass er woanders hingeht als zu uns.
Kann ich verstehen, aber ich glaube auch, dass man da mit Santos durchaus jemanden hat, den man ranführen kann. Man muss sich halt, wie Dennis gesagt hat, Gedanken drüber machen, wie man ihm die Spielpraxis geben kann, weil gerade auf dieser Torhüterposition kannst du halt wirklich nur die Fehler abstellen, indem du halt Spielpraxis sammelst, und das Problem ist halt auf dieser Position einfach auch, dass ein Fehler im Regelfall sehr schnell mit einem Gegentor bestraft wird. Du hast wesentlich weniger Möglichkeiten, das irgendwie durch Mitspieler auszugleichen. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, wir sind mit den Transfers soweit, zumindest die unsere Eintracht getätigt hat, zufrieden. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon an den Batshuayi-Transfer habe ich schon gar nicht mehr gedacht gehabt, dass das noch was wird. Ja. Dementsprechend war ich schon happy. Und jetzt normalerweise, wenn du dir anschaust, auf was, über was wir uns heutzutage unterhalten, ne? Tabellenplatz, was haben wir, 3 mit 38 Punkten. Das ist der absolute Wahnsinn.
Also es war schon mal schlechter.
Ne? Und dass wir da jetzt im Endeffekt auch so ein Personal wie Wahi und Batshuayi bei der Eintracht dann auch sehen, dass wir hier wirklich eine gute Kombination im Offensivfußball bringen können, das ist was, da ist man immer noch, finde ich, das begreife ich noch gar nicht so richtig, dass wir da angekommen sind und jetzt auch Transfers tätigen, um uns oben festzuhalten, sondern sonst war das immer so, ach, die Eintracht, die hat ein paar Ausrutscher und die sind halt jetzt mal da so ein bisschen für ein Spiel, paar Spieltage oben. Im Moment muss man ja wirklich sagen, wir kriegen es ja aktuell hin, uns da oben richtig festzubeißen. Wir sind ohne Playoff-Runde durch die Euroleague gekommen, durch diese Liga-Phase. Auch wenn das letzte Spiel, sind wir uns auch alle einig, viel zu wenig. Rom, das Spiel war abgeschenkt. Mist, ärgerlich, aber gut, Mund abputzen, nächste Runde muss besser werden und dann hast du da riesiges Potenzial und der Kader an vielen Stellen zeigt er das ja im Moment auch noch gar nicht so richtig. Ne? Wir haben schon drüber gesprochen, im Mittelfeld mit Skiri, mit jemanden auch wie ein, ja, vorne, Ekitike ist sicherlich auch noch Potenzial nach oben. Ein Højlund kann noch im Endeffekt hier richtig aufdrehen. Also Spieler, die im Endeffekt jetzt schon mal gezeigt haben, oder ein Usun, haben wir jetzt die letzten 2-3 Spiele gesehen, was da für ein Potenzial drin steckt. Und ich glaube, da werden wir an allen noch viel, viel Freude haben. Und es wird, denke ich, nur besser.
Ja, also ich glaube, in Summe können wir gerade mit der Saison an sich durchaus zufrieden sein. Das passt soweit, glaube ich, alles ganz gut. Wobei schon, und da würde ich jetzt so ein bisschen dann auch nochmal auf die letzten Spiele, vielleicht primär mal auf dieses Wolfsburg-Spiel umleiten. So ein bisschen hat man ja jetzt schon irgendwie gesehen, nach dem Einstieg in die Rückrunde war es ja nicht, aber in das Jahr 2025 mit den ersten drei Spielen, die ja alle gewonnen wurden und wo es ja alles irgendwie eigentlich sehr positiv war, kamen jetzt so ein bisschen die Dämpfer. Man hat gegen Hoffenheim am Ende nur das 2-2 gemacht, nachdem man aber irgendwie zweimal in Führung war. Man hat in Rom 2-0 verloren. Klar ist Rom nochmal ein ganz anderes Kaliber an Mannschaft, die auch ganz andere individuelle Charaktere da irgendwie haben. Aber ich glaube schon, dass man auch in dem Spiel mehr hätte entgegensetzen können. Da war man irgendwie nicht so richtig frisch und nicht so richtig aktiv unterwegs. Und ähnlich wäre auch meine Beschreibung für dieses Wolfsburg-Spiel, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man am Anfang zwar sehr konzentriert und solide war und versucht hat, abwehrtechnisch das alles irgendwie sehr, sehr kompakt zu halten, aber auch nach 30 Minuten so rund etwa immer mehr angefangen hat, die Konzentration zu verlieren, wo man irgendwie in Zweikämpfen oftmals irgendwie zu langsam war, die Fehlentscheidungen zugenommen haben. Also auch da hatte man so ein bisschen dieses Gefühl, naja, eigentlich würde ich schon fast sagen, dass man so den Eindruck hatte, dass die Mannschaft ein bisschen überspielt gewesen wäre. Woran liegt es denn eurer Meinung nach, dass da jetzt gerade in den letzten Spielen sich dieser Fehlerteufel, der ja auch irgendwie immer wieder so gleiche Muster aufweist, dass der sich da so ein bisschen eingeschlichen hat, Alex?
Ich glaube, das ist nicht die Waage zwischen routiniert, konzentriert, sauber einen Stiefel runter zu spielen und mit dieser absoluten Übermotivation und Power reinzugehen. Mhm. Da ist Wolfsburg für mich ein ganz gutes Beispiel. Da hatten wir am Anfang versucht, Kontrolle reinzubringen, das Ganze so ein bisschen ruhiger auch zu spielen, mit Geduld den Ball nach vorne zu bringen. Funktionierte auf Dauer nicht und dann haben sich die Fehler eingeschlichen und dann geht es ganz schnell nach hinten los. So, und dann hast du ja gesehen, durch die Wechsel, also gerade auch durch die Einwechslung von Bahoya, Usun, so die Jungs, die haben halt nochmal richtig Dampf reingebracht und dann hat das Spiel eine ganz andere, viel kernigere Wendung wieder genommen. Und ich glaube, da fehlt uns die richtige Balance zwischen voll Power, voll Motivation und trotzdem aber Kontrolle im Spiel zu behalten und ein bisschen erwachsener zu spielen als dieses junge Wilde. Und wann immer wir versucht haben, irgendwie ein ruhiges, solides Spiel zu machen, kippt es irgendwann und fliegt uns um die Ohren. Und ich glaube, Rom war halt einfach, ja, da ist die Kuh so hochgesprungen, wie sie musste, nämlich gar nicht.
Ja, genau. Nee, sehr gut, ja. Rom war wirklich so, dass du gemerkt hast, in den Köpfen war drin, das Ding ist eigentlich gelaufen, der Drops ist gelutscht und fertig ist. Da hat keiner mehr 110% gegeben und das hättest du gebraucht an dem Spieltag, um gegen Rom, die ja motiviert waren bis unter die Decke, das Ding zu ziehen. Also ich glaube, sind wir uns einig, Rom muss man, hat man abgeschenkt.
Absolut, Haken ja. dran.
Am Ende des Tages hat man das Ziel, was man hatte, erreicht. Man hat diese Zwischenrunde da umgangen. Klar wäre am Ende eine höhere Platzierung in dieser Ligaphase schon irgendwie besser gewesen, was die Auswahl des kommenden Gegners irgendwie angeht. Aber gut, ja, am Ende hat man das Ziel einfach erreicht. Man hat diese zwei Spiele da jetzt irgendwie, man muss sie nicht spielen und damit ist das Thema, glaube ich, dann auch erstmal fein.
Genau, das war das Wichtige, dass wir uns die zwei Spiele nicht geben müssen. Wolfsburg fand ich jetzt echt bitter, ne? Das wäre halt eine Chance gewesen, auch die Verfolger bisschen auf Abstand zu halten. So, die zwei verlorenen Punkte, die tun mir weh.
Ja, da und gegen Hoffenheim, wo ich auch glaube, dass man mit Hoffenheim auch eine gute Möglichkeit gehabt hätte, da das Ding für sich zu entscheiden. Ich meine, man ist zweimal in Führung gegangen, man hatte eine einzigartige Kulisse, da waren ja am Ende wieder mehr Eintracht-Fans vor Ort als Hoffenheim-Fans. Also da hätte man schon auch die Möglichkeit gehabt, einfach, ich meine, man muss ja jetzt dann nicht irgendwie 4-0, 5-0 irgendwie gewinnen, aber wenn man am Ende das Ding irgendwie einfach solide 2-1 über die Bühne gebracht hätte, das wäre ja auch drin gewesen. Ja. Da das Ding noch am Ende da in der Nachspielzeit den Ausgleich zu kassieren, der sich auch angedeutet hat, das war halt auch einfach unnötig. Ja.
Genau, aber um die positiven Sachen mal so ein bisschen mitzunehmen, die Spieler aus der, ich nenne es jetzt einfach mal aus der zweiten Reihe, also gerade wie Bahoya, Usun entwickeln sich immer mehr und machen immer mehr einen Unterschied in den Situationen, wo sie eingewechselt werden. Mhm. Und das ist jetzt einfach so das Positive, was man daraus mitnehmen muss und was sich einfach positiv auch für die nächsten Spiele ausmachen kann.
Auf jeden Fall.
Ja, also das definitiv, also gerade Usun, dass der da jetzt in verschiedensten Wettbewerben dann immer wieder sich so gut präsentiert hat, das ist einfach, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man da weiß, dass er da uns auch so ein bisschen den unterstützen kann. Ich wollte jetzt gerade sagen, den Hintern retten, aber da kann er alleine natürlich nicht, aber ne, trotzdem.
Nee, aber ist auf jeden Fall ein umtriebiger Typ, so, und jetzt stell dir das mal vor, du hast jetzt auf einmal eine Option, wo du Bahoya reinbringen kannst, wo du einen Usun bringen kannst, wo du vorne einen Batshuayi als Mittelstürmer mit reinstellen kannst und du hast dann eine Achse, die du da drum bauen kannst, wo du einen Götze hast, der ein bisschen solider und ruhiger spielen kann, so, das kann eine richtig geile Mischung sein. Ich euphorisiere mich gerade selber, obwohl ich nach Wolfsburg bedient war.
Ja, kann ich verstehen. Meine Euphorie war da jetzt auch nicht besonders hoch.
Man muss ja sagen, eigentlich nach Wolfsburg am schlimmsten war ja die ersten 70 Minuten. Dann war es ja schon so, dass man gesagt hat, letzten 20 Minuten waren ja echt okay und man hat gesehen, der Wille ist da und der Druck ist wieder da. Das heißt, ich bin eigentlich nicht ganz so wütend aus dem Wolfsburg-Spiel rausgegangen, wie es sozusagen zwischenzeitlich zur Halbzeit schon war. Das war schon besser, oder? Also zumindest war es bei mir so.
Ja,
war bei mir auch so, ne? Weil sie ja zum Schluss echt nochmal alles versucht haben reinzuwerfen, halt ein bisschen spät aufgewacht, ne? Aber
das ist
genau
halt das.
Die letzten 20 Minuten muss man jetzt einfach mitnehmen. Heute sollen die anderen sich kaputt laufen im DFB-Pokal. Habe ich ja vor zwei Wochen gelernt, dass wir da nicht mehr mitmachen. Und dann, einfach die Stimmung der letzten 20 Minuten mitnehmen und dann geht's gegen Gladbach voll ran.
Ja, das wird jetzt auf jeden Fall am Wochenende gegen Gladbach am Samstag 15:30 wird ein
18:30, oder?
Habe ich schon wieder
mein Termin.
Es steht 18:30.
Ja,
hast natürlich recht. Ist 18:30 ist Topspiel, zu Recht Topspiel. Ist einfach immens wichtig, da dann jetzt voll konzentriert zu sein. Gladbach, die ja aktuell mit was sind es 30 Punkten auf Platz 7 stehen. Also da kommt jetzt auf jeden Fall die Crunch-Time auf uns zu. Da müssen wir hellwach sein. Glaubt ihr denn, dass wir aufstellungstechnisch von den Neuen da schon jemanden sehen werden? Also Vahi vermutlich ja eher nicht. Er scheint ja nach wie vor so ein bisschen angeschlagen, / Trainingsrückstand. Aber meint ihr, der Michi taucht da schon auf?
Also Kader safe, eingewechselt würde ich auch sagen safe. Startelf glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, aber ich glaube, Vahi ist sogar auch mit dem Kader gemeldet für Gladbach am Wochenende.
Ah,
so
okay.
Wie ich es verstanden habe.
Okay.
Soll er zumindest schon mal, ob er dann eingesetzt wird oder ob er einfach nur die Bank ein bisschen verschönert. Vielleicht ein paar Minuten, kurzes, obwohl das eigentlich ja bei einem Heimspiel auch ganz nett ist, finde ich.
Also wenn du nicht unbedingt musst oder wenn du ihm halt irgendwie ein bisschen Spielpraxis geben willst, mal so den einen oder anderen Spielzug mitnehmen, dann ist das möglich, aber boah, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht so den Druck.
Glaube ich auch noch nicht so richtig dran. Ansonsten müsste er halt schon krass abgehen, auch im Training, weil sich jetzt wirklich, gerade nochmal Bahoya, Usun haben sich gut rangekämpft.
Ja.
Ja.
Aber wie würdet ihr denn generell aufstellen? Also Innenverteidigung waren wir ja gerade schon, durch den Ausfall von Koch wird mit Sicherheit
Trapp in der Innenverteidigung.
Trapp in der Innenverteidigung.
Und dann
Tuta im Tor.
genau.
Durch den Ausfall von Koch wird ja Tuta da in die Innenverteidigung wahrscheinlich reinrutschen.
Genau, Theat und Christensen automatisch.
Dann hast du
Collins auf die Tuta-Position.
Genau, und dann Christensen rechts, Theat linker Innenverteidiger und links außen auf der Schiene, wenn ihr mich fragt, eigentlich dann wahrscheinlich eher Nathaniel Brown, oder?
Also
ja,
Schiene für mich Kungu, immer Collins, ja. Brown, finde ich obergeil, die zwei.
Ja, oder halt in dem Fall
Christensen
Brown.
Ja.
Ja. Dann sind wir uns auch da schon mal einig. Alex, willst du Skiri aufstellen?
Ach, nee.
Viele Frage, ich weiß.
Ja, oder, also, ne, ich weiß ja, ich. Also, mir ist alles lieber nicht, also Skiri vielleicht doch einfach mal eine Woche nicht spielen. Probieren wir es doch mal mit Dahoud, Mann.
Ja, aber wenn
er war
nicht
zumindest im Kader letzte Woche, Dahoud.
Wie schlecht und wie lange kann der krank sein? Gibt's doch gar nicht.
So eine Männergrippe kann schon schwierig werden.
Ja, kann ich nicht mitreden.
Also ich glaube, Larsson ist klar, der hat ja auch ein bisschen Pause jetzt gegen Wolfsburg bekommen.
Ja. Aber Dennis, du würdest gerne mal die Kombi Larsson Höllund sehen?
Ja, aber nicht gegen, ich glaube, gegen Gladbach ist das der falsche Gegner.
Nee, nicht gegen Gladbach.
Ich glaube, da musst du es verdichten mit einem, ja, ich glaube auch, dass das ein Skiri-Spiel eher sein könnte, so von der Veranlagung her, aber auch gerne Dahoud, aber ich glaube, du brauchst einen wirklichen defensiven Sechser, der nicht diese, die Doppelkombination wird mir gefallen, aber nicht gegen so einen Gegner. Das kannst du gegen die, ja, ich sag jetzt mal, wenn du Heidenheim und sowas bespielst, ist das, glaube ich, eher mal eine Kombination, wo du mal mit Vollgas nach vorne gehen kannst. Hier schwierig.
Ja. Nee. Also ich vermute, dass es trotzdem wieder Skiri Larsson sein wird.
Ja, vermute ich auch, tatsächlich. Aber ich hätte auch nichts gegen Dahoud. Also
ich hätte auch nichts gegen Dahoud. Ich fand auch in den Momenten, wo er gespielt hat, fand ich ihn durchaus gut. Aber ich glaube einfach, dass der ja nicht Startelf. Also wenn, dann wird er eingewechselt werden. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er dann irgendwann in der 60. reinkommt für eben Skiri. Aber ich glaube, in der Startelf wird einfach Skiri da spielen und Larsson, an dem führt halt einfach kein Weg vorbei. Das wird da die Doppel-Sechs nach wie vor sein.
Ja. Jetzt wird es interessant.
Ekitike ganz vorne ist mal, glaube ich, relativ ungefährdet.
Und auch ein Götze, glaube ich, ist
Götze auch
gesetzt, oder?
Und ich bin auch der Meinung, dass ich einen Usun empfiehlt habe. Also ich hätte die drei da vorne gesehen. Usun, Götze, Ekitike.
Also
okay,
Usun, also Knauf.
Genau, ja. Genau.
Ja. Ja, also hat er sich definitiv verdient. Knauf kannst du auch gut einfach mit Bahoya zusammen dann irgendwie einwechseln und dann hier einmal kompletter Speedy Gonzales und die laufen lassen. Aber ich fände es jetzt echt bitter, wenn man Usun da nicht die Möglichkeit gibt.
Nee, sehr gut, bin ich bei euch.
Ja.
Jo, dann haben wir noch eine Startelf dahin gebastelt. War gar nicht so schwierig jetzt, wie wir geglaubt haben. Und vielleicht sehen wir ja dann noch ein paar Spielminuten von Batshuayi und Vahi. Fände ich jetzt auch nicht so verkehrt, sie mal zu sehen. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass ein Heimspiel dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist. Aber nun gut. Was glaubt ihr denn, wie das Ding am Ende des Tages ausgehen wird am Samstagabend? Dennis?
2-1 für die Eintracht.
Alex?
Ist ein Heimspiel, ne? Also
auswärts.
Das ist auswärts in
Kiel. Auswärts. Ja, okay.
Seitdem, ich habe wieder irgendwie komplett falsch mit
das Nee, ist 18:30 nee, nee. Bin sogar auswärts vor Ort. Also das wäre schlimm, wenn es jetzt doch daheim wäre.
Tja, guter Rat teuer. Theoretisch würde ich mit meiner Euphorie hier einfach mal auf ein 0-2 gehen.
Okay.
Dann ja.
Schreiben wir da noch
auf. Da ist vielleicht mehr Wunsch, Vater des Gedanken. Die Realität könnte vielleicht eher bei einem Unentschieden landen, aber.
Ah, nicht schon wieder. Nee, keine Unentschieden-Serie, bitte nicht.
Nee, ne?
Nee.
Muss ja auch mal positiv nach vorne
gehen. Nee, das wird schon ein Sieg. Ja,
also René,
das wird ein Sieg. Ich glaube, Topmüller hat jetzt die Leute wieder auf Linie und die sind jetzt auch alle ähnlich motiviert wie Alex und ich sage, wir gewinnen 3-1.
Alles klar.
Man muss ja auch mal glauben und hoffen und vertrauen.
So sieht's aus. So, und statt Kabinenansprache einfach Podcast anmachen.
Ja, das hilft. Sind
sie alle motiviert, außer Skiri.
Das hat, der gräbt sich direkt in ein Loch und setzt sich da rein.
Tut, da läuft dann alleine.
Wenn Samstag irgendwie Bilder kommen, wo Skiri irgendwie in Spielkleidung in der Dusche sitzt, weißt du warum, Alex? Bist du jetzt schuld? Hervorragend.
Also wenn er es ähnlich gut meistert wie Alex Meyer, der jedes Mal ein Tor geschossen hat, nachdem
wenn
ich
du
hier
über ihn geschimpft
meine
hast.
Hasstiraden losgelassen ja. habe, dann haben wir ein sensationelles Spiel von Skiri zu erwarten.
Genau. Und Kayo, der nie ein Tor geschossen hat, immer wenn du ihn gelobt hast.
Ja.
Ich sehe
die Ahnung vom Fußball
aus. Ich sehe
aus.
Da gewisse...
Es wird kein Paar mehr.
Genau. Also wir wissen alle, was jetzt passiert. Skiri räumt jetzt die nächsten 4 Spiele locker mal den Man of the Match ab, legt sensationelle Zweikämpfe und Offensivaktionen dahin.
Die Passquote wird auf jeden Fall weit in den 90ern.
Ja, 200% genau. Passquote. Safe. Der spielt Pässe ohne Ball. Permanent.
So soll es sein.
So soll es sein.
Gefällt mir.
Aber wenn es am Ende hilft, dass die Eintracht gewinnt, ich hab nichts dagegen.
Kannst du das nächste Woche alles nochmal aus dem Recording nehmen und nochmal abspielen?
Ja, mache ich vielleicht. Das ist aber schon der wunderbare Hinweis, dass wir damit am Ende der heutigen Sendung angekommen sind. Ein bisschen kürzer, zum einen, um uns hier noch so ein bisschen zu schonen und ja, um uns auch noch so ein bisschen Redepotenzial für die nächste Woche übrig zu lassen. Und Alex hat ja gerade eben schon gespoilert, sie ist einfach nächste Woche wieder mit dabei, weil wir dann über ganz viele andere Dinge reden müssen. Da kommt Alex jetzt einfach nicht mehr raus. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine schöne Restwoche. All denen, die am Wochenende in Gladbach dabei sind, habt eine angenehme Auswärtsfahrt. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.